die Grundaussage unserer Berechnung ist, Freunde, egal ob ihr aus der Politik kommt, Landwirtin seid oder Konsumentin, so wie wir es gerade machen, geht es nicht weiter. Wollen wir uns nachhaltiger ernähren? Wollen wir unseren Beitrag leisten zum Klima- und zum Umweltschutz? Dann müssen wir alle etwas ändern. Aber zuallererst müssen die Konsumentinnen was ändern. Die Politik muss es unterstützen. Und dann werden auch die Landwirte nachziehen, weil die, so zeigt es die Geschichte, das anbaut, was gefragt ist. Und wenn alle sagen, wir wollen heimische Hülsenfrüchte essen, dann wird es angebaut werden. Aber wir müssen bereit sein, diesen Preis auch zu bezahlen.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Könnte Hessen seine Bevölkerung mit den Produkten regional ernähren, die sich auf den Agrar- und Weideflächen des Bundeslandes anbauen lassen? Diese Frage haben Marita Böhringer und Dr. Anna-Mara Schön ihrer Forschung zugrunde gelegt. Sie kamen zu dem Schluss, dass unser aktuelles Ernährungssystem nicht funktioniert. Einen möglichen Lösungsansatz sehen sie in einer stärkeren Regionalisierung. Modellhaft berechneten sie, wie sich unsere aktuellen Konsummuster auf den Selbstversorgungsgrad in Hessen und den Flächenverbrauch auswirken und was mit der Planetary Health Diet möglich wäre. Mit ihren Ergebnissen liefern sie Fakten für eine kontroverse Transformationsdebatte. Was ihnen dabei begegnet ist, erzählen sie mir in dieser Folge. Mein Name ist Mariana Friedrich und das ist Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen, Frau Böhringer und Frau Schön.
Hallo.
Hallo.
Warum ist es interessant, theoretisch zu berechnen, ob unser Bundesland, ob unsere Region uns ernähren könnten?
Ja, in unseren Forschungsprojekten an der Hochschule Fulda beschäftigen wir uns ja mit der Logistik für die Außerhausverpflegung und das Ganze für regionale Lebensmittel. In dieser Arbeit wird man eben dann immer öfter mit der Frage konfrontiert, warum beschäftigt man sich überhaupt damit? In unserer Region gibt es doch gar nicht die entsprechenden Produkte in ausreichender Menge. Und wir haben uns dann für unser Forschungsprojekt eben die Frage gestellt, ist es eigentlich tatsächlich so? Gibt es für dieses Argument Zahlen, die das belegen können? Ist es eher nur ein Bauchgefühl, dass die Region überhaupt nicht so viel bieten kann? Oder ist es eben wirklich die Realität? Und deshalb haben wir uns die statistischen Daten angeschaut und die Versorgungssituation hier in Hessen analysiert und in unserer Studie betrachtet.
Anna-Mara Schön, ist es nicht frustrierend, die aktuelle Debatte zu verfolgen, bei der oft die Faktenbasis fehlt?
Also so ganz fehlt die Faktenbasis gar nicht, nur wir haben es noch nicht wirklich übersetzt bekommen. Es gibt Statistiken, die sind öffentlich, die kann man einfach sich anschauen, aber die sagen einem ja erstmal nicht so viel. Und wir wollten sie zugänglich machen, diese Daten, erstmal für uns, weil, wie Marita schon gesagt hat, wenn wir mit Großküchen arbeiten, dann können wir nicht sagen, kauft doch bitte alle bioregional ein, wenn wir gar nicht wissen, welche Produkte und wie viele davon tatsächlich vorhanden sind. Und deswegen haben wir angefangen zu rechnen und sind dann relativ schnell in die Tiefe gegangen, denn wir haben feststellen müssen, dass das, was wir haben und das, was wir essen, nicht zusammenpassen. Und jetzt wissen wir es einfach, wir haben es einfach mal berechnet. Klar, die Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt, aber wir haben jetzt eine relativ gute Grundlage zu argumentieren. Und ich finde immer, es ist nicht frustrierend, wenn man Argumente hat. Dann kann man ja was dagegen halten. Von daher bin ich vor allem nach den Berechnungen nicht mehr so frustriert wie vorher.
Bevor wir tiefer in die Zahlen einsteigen, welche Auswirkungen hat das auf die Entscheidungen?
Also wir können vor allem sagen, wir können uns weitgehend regional ernähren, wenn wir unser Konsumverhalten ändern. Und das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt. Wir können uns nicht regional ernähren, wenn wir weiterhin so konsumieren, wie wir es gerade tun. Und darüber wollen wir ja jetzt auch gerade noch ein bisschen weitersprechen.
Genau, das klingt ja erstmal hoffnungsvoll. Aber warum ist Regionalisierung wichtig? Wie kann eine Regionalisierung helfen, unsere Umwelt zu schützen?
Ja, mit regionaler Ernährung werden ja verschiedene Vorteile verbunden. Also zum einen hat man dadurch die Hoffnung, dass eben wieder ein bisschen mehr Transparenz und ja auch Kontrolle über die verschiedenen Produktionsweisen entstehen können. Also wie baut eigentlich ein Landwirt wirklich jetzt mein Produkt an, was ich zu mir nehme? Und zum anderen können dadurch natürlich auch wieder ein bisschen mehr soziale Beziehungen entstehen und eben mehr Verflechtungen auch zu den einzelnen Betrieben, die hier vor Ort sind und die für uns arbeiten. Dadurch erhoffen wir uns jetzt auch, dass wieder mehr Verständnis für die Produktion und auch den Aufwand, der in den einzelnen Produkten drin steckt, entsteht. Also wie viel Arbeit ist es eigentlich tatsächlich, dass ich morgens mein Käsebrot zum Frühstück zu mir nehmen kann? Dafür muss Getreide angebaut werden, eine Mühle muss arbeiten, es muss ein Tier gehalten werden, Milch erzeugt, Käse erzeugt werden. Und ja, da steckt einfach so viel Arbeit drin, was eben im Regionalen auch einfach ein bisschen besser transportiert werden kann. Ja, und weil regionale Ernährung eben nicht zwingend umweltverträglich ist, haben wir uns in unserer Studie eben auch noch die Planetary Health Diet angeschaut, die PHD, die eben auf der einen Seite eine sehr gesunde Ernährungsweise ist, aber auf der anderen Seite eben auch eine Ernährung darstellt, die innerhalb der planetaren Grenzen stattfindet, also mit der wir unsere planetaren Grenzen eben nicht überstrapazieren.
Den Begriff haben manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon gehört. Das englische Wort Diet heißt hier aber nicht Diät, wie wir es ins Deutsche übersetzen würden. Können Sie uns kurz erklären, was diese Planetary Health Diet ist?
Ja, genau. Wie Sie schon gesagt haben, die Planetary Health Diet ist eben keine Diät, sondern eine Ernährungsweise, die eben unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit des Planeten in den Fokus stellt. Und insgesamt kann man sich das so vorstellen, das ist eine Ernährungsweise, die vor allem Gemüse und Hülsenfrüchte, also beispielsweise Linsen oder Erbsen, in den Vordergrund stellt. Und die auf der anderen Seite tierische Produkte, die sehr schädlich für eben das Klima und die Umwelt sind, nicht komplett verbietet, sondern deutlich reduziert berücksichtigt. Beispielsweise bedeutet das jetzt so im Alltag konkret, dass wir pro Woche ungefähr so ein Ei zu uns nehmen dürften, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, was wir aktuell verbrauchen. Milchprodukte ist auch nochmal ein Thema, was häufig unterschätzt wird, was die Umweltauswirkungen angeht und ist deshalb in der Planetary Health Diet auch relativ reduziert. Auch da müssten wir, wenn es nach dieser Ernährungsweise geht, ungefähr ein Viertel von dem konsumieren, was wir aktuell verbrauchen. Also das entspricht ungefähr auch nochmal dem Käsebrotbeispiel pro Tag, also ein Käsebrot pro Tag. Fleisch ist, wie gesagt, erlaubt in der Planetary Health Diet und es ist ungefähr ein kleines Steak pro Woche, also deutlich, deutlich reduziert im Vergleich zu dem, was wir aktuell zu uns nehmen. Und dabei muss man eben auch noch bedenken, also 100 Gramm Fleisch pro Woche wären theoretisch möglich, aber man darf dabei nicht nur an die Fleischgerichte, sondern eben auch beispielsweise an Wurst auf dem Frühstücksbrot denken. Das gehört da auch noch mit rein. Kritisieren könnte man an dieser Ernährungsweise den Konsum von hellem Fleisch, also Geflügelfleisch. Der ist dort relativ großzügig bemessen aus unserer Perspektive. Und unter diesen Mengen, die dort berücksichtigt werden, lässt sich eigentlich kaum eine artgerechte Tierhaltung ermöglichen. Und Tierhaltung war auch bei uns in der Studie ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man muss dabei einfach dran denken, wie viel Fläche tatsächlich gebraucht wird, um eben so ein Tier zu ernähren, was wir am Ende zu uns nehmen. Und das sieht man eigentlich, wenn man sich vor Augen hält, dass eine Kuh so ungefähr 10.000 bis 15.000 Quadratmeter braucht, um eben ernährt und gehalten zu werden. Und ein Mensch, der sich komplett vegan ernährt, der braucht nur etwas über 600 Quadratmeter für sich als Person und eben nicht nur für das Tier, was entsprechend dann geschlachtet wird.
Ja, die Haltung und der Platz sind das eine. Aber die Tiere sind ja auch viel produktiver geworden. Vergleichen wir allein, wie viel Milch eine Kuh vor 50 oder vor 100 Jahren gegeben hat. Den Preis für unsere Ernährung zahlen die Tiere.
Richtig, 1950, und das ist noch keine Jahrhunderte her, das ist ungefähr 80 Jahre her, hat die typische Milchkuh noch nur ein Drittel von der Milch gegeben, die sie heute gibt. Das eine ist die Züchtung. Und das andere ist das Futter, das Kraftfutter, das sie heute bekommen, das die Milchleistung nach oben geschraubt hat. Und das Gleiche gilt fürs Schlachtgewicht beim Rind. Das waren auch um 1950 circa 250 Kilo, heute sind es 335 Kilo im Schnitt. Klar, es wurden damals auch viele tierische Produkte gegessen, aber schon ein gutes Stück mehr Kohlenhydrate als heute. Tierwohl damals war jetzt auch nicht das Thema. Die Höfe waren kleiner, es war sowas noch erlaubt, ist auch heute noch erlaubt, soll aber jetzt verboten werden, wie die Anbindehaltung. Aber trotzdem hat man die Kühe vor allem mit Gras gefüttert, weil das war da und hat nichts gekostet. Und heute ist einfach sehr viel ausgerichtet auf schnelles Wachstum und viel Produktion und viel Output. Und das geht natürlich zulasten des Tieres. Das wächst schnell, es hat Schmerzen, aufgrund des schnellen Wachstums kann sich nicht so bewegen, wie es könnte, wenn es auf natürliche Art und Weise gehalten werden würde. Und wir als Gesellschaft, finde ich, müssen uns einfach die Frage stellen, wollen wir so mit den Tieren um uns herum umgehen oder nicht? Wenn wir das nicht wollen, dann ist der einfachste Ansatz im Prinzip, weniger davon zu essen.
Und dabei haben wir noch gar nicht über den Preis gesprochen, den unsere Körper für die ungesunde Ernährung mit zu viel Zucker und Zusätzen und Fett zahlen.
Also für mich ist das Schöne an der Planetary Health Diet, dass sie sowohl auf den Planeten guckt, als auch auf die eigene Gesundheit. Das heißt, wenn uns das Tierwohl oder der Planet egal sind, dann ist vielleicht uns unsere eigene Gesundheit nicht egal und andersherum. Heute ist fast die Hälfte aller Deutschen zu dick. Ein Fünftel hat Adipositas, ist also viel zu dick. 15% aller Kinder sind zu dick. Wir essen falsch und die Folge sind Erkrankungen, die nicht sein müssen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, bis hin zu Krebserkrankungen. Man hat mittlerweile feststellen können, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Wurstwaren und Darmkrebs. Und im Prinzip weiß es ja jeder, ne? Zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel hochverarbeitete Lebensmittel sind nicht gesund. Trotzdem essen wir davon zu viel. Das gilt übrigens auch für pflanzliche Produkte. Zu viel hochverarbeitete pflanzliche Produkte sind auch nicht gesund. Also was ist der Weg raus? Die Planetary Health Diet gibt es eigentlich sehr schön vor. Mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Vollkornprodukte, mehr Nüsse. Wie kommen wir dahin? Naja, im Prinzip, indem wir am besten unsere Nahrungsmittel selbst herstellen, selbst kochen und eben dann auch bewusst einkaufen. Und wenn ich regional nachhaltig produzierte Lebensmittel einkaufe, viel bewusster geht's nicht. Und dann kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Wenn man sich halbwegs daran hält, lebt man automatisch gesund.
Es liegt also an uns selbst, wie für uns produziert wird.
Ja, also darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Unsere Ernährung und wie wir auch einkaufen, welche Entscheidungen wir dabei treffen, die haben einfach ganz klar einen Einfluss darauf, wie eben auch Landwirtschaft betrieben wird bei uns in der Region. Und man muss sich einfach über diese Auswirkungen, also zum einen für sich selbst, für die eigene Gesundheit und auch eben für unsere Umwelt und den Planeten bewusst sein und auf Basis dessen dann eben eine Entscheidung treffen. Es ist natürlich nicht einfach. Jeden Tag ist man dann wieder damit konfrontiert, aber die Planetary Health Diet gibt eben, was das angeht, eine sehr gute Richtlinie oder einfach eine gute Richtung, in der man sich bewegen kann. Dabei ist eben auch die Hausverpflegung, die wir uns ja eben anschauen in unseren Forschungsprojekten, besonders wichtig, denn sie würde einem diese Entscheidung einfach relativ einfach machen, wenn dort eben zum Beispiel bioregional und eben auch auf Basis der Planetary Health Diet gekocht werden würde. Man kann damit einfach sehr, sehr viele Menschen erreichen. Wie vorhin schon angedeutet, das sind alle Betriebe, in denen man isst, wenn man eben nicht daheim ist. Also da gehört genauso das Mittagessen in der Mensa dazu, wie das Frühstücksbrot oder Brötchen, was man sich morgens beim Bäcker holt oder abends im Restaurant. All das gehört eben zur Außerhausverpflegung. Und diese ganzen Mengen, die dort nachgefragt werden, sind dementsprechend enorm und gerade deshalb sind die Betriebe auch besonders stark gefordert aktuell. Sehen sich zum Beispiel mit verschiedenen Bioquoten konfrontiert und eben auch mit wachsenden Ansprüchen. Und wenn wir es schaffen, die Betriebe dabei zu unterstützen, ihr Angebot in ihrer Verpflegung zu verbessern, erreichen wir damit eben sofort richtig viele Menschen und nehmen denen dann auch ein Stück weit die Entscheidung ab, weil das Verpflegungsangebot so aufgebaut und verbessert ist, dass es nachhaltiger und gesünder für uns ist. Und ja, mit der Unterstützung von den Betrieben schaffen wir eben auch wirklich eine gute, stabile und auch hohe Nachfrage in der Region, mit der wir eine entsprechende Produktion unterstützen können.
Interessanter Gedanke. Auf der einen Seite können die Betriebe eine Vorbildfunktion übernehmen. Auf der anderen Seite können wir als Gesellschaft in vielen Versorgungseinrichtungen wie Mensen und Kantinen politisch eine gesunde Ernährungsweise einfach festlegen. Wie sind Sie bei Ihrer Analyse, bei Ihren Berechnungen vorgegangen?
Wir haben uns zuvor die Agrarstatistiken vorgenommen, die öffentlich zugänglich sind. Dort sind die Erträge pro Tonnen vor allem dargestellt und das haben wir ins Verhältnis gesetzt zu dem Pro-Kopf-Konsum eines typischen Bürgers bzw. einer typischen Bürgerin und miteinander verglichen. Dann wollten wir aber auch noch wissen, was bedeutet das denn in Fläche? Wir wollten ja wissen, wie ist der Selbstversorgungsgrad und dann, wie viel Fläche haben wir denn, um uns theoretisch versorgen zu können? Und das Schwierige und doch relativ Komplexe war herauszufinden, wie viel Fläche brauchen die Nutztiere, die wir aktuell halten, und wie viel Fläche brauchen wir für die Tiere, die wir halten müssten, um unseren Konsum 100% decken zu können. Und dann muss man eben das typische Tier in Fläche umrechnen. Also was frisst eine, in Anführungsstrichen, typische Kuh, ein typisches Schwein, ein typisches Huhn und so weiter und so fort. Dann gibt es noch verschiedene Geflügelarten, die haben wir auch nochmal auseinandergenommen. Wie alt wird das Tier? Wie viel Milch hat es gegeben? Wie viel Kälber hat es auf die Welt gebracht? Wie hoch war das Schlachtgewicht? Hat es überhaupt Milch gegeben oder wurde es direkt geschlachtet? Zum Beispiel die typischen Brudertiere. 100.000 Fragen, die wir beantworten mussten und die man nicht einfach googeln kann. Das heißt, man musste sich relativ tief in diese Thematik einarbeiten. Wir kommen ja nicht aus der Landwirtschaft, wir haben das nicht gelernt. Also mussten wir diese Informationen erstmal heraussuchen und dann auch noch mit Experten vergleichen. Also im Prinzip mit Landwirten gesprochen und sie gefragt, wie fütterst du dein Tier im Schnitt? Wie lange leben die bei dir und so weiter und so fort. Auch da gibt es wieder Statistiken. Und nach einigen Monaten Arbeit und vielen Gesprächen waren wir uns dann relativ sicher, dass wir mit diesen Zahlen arbeiten können.
Und zu welchen Ergebnissen kamen Sie dabei?
Wir haben dann eben herausgefunden, wir haben es vorhin schon angedeutet, dass wir uns regional ernähren könnten, aber wir müssen unseren Konsum anpassen und die Planetary Health Diet, die war im Prinzip unser Gerüst, das wir benutzt haben. Wir können uns definitiv nicht ernähren, wenn wir weiter so essen, wie wir es tun im Durchschnitt. Ich hätte es ganz gerne anders berechnet, aber die Zahlen geben es nicht her. Ich hätte ganz gerne herausgefunden, dass wir uns auch biologisch ernähren können, wenn wir denn uns nach der Planetary Health Diet ernähren würden. Aber dazu sind einfach die Erträge noch zu gering. Und dann ist eben die Frage, was tut man mit diesen Zahlen? Wir wollen, also rein intrinsisch motiviert sind wir schon, dass der Anbau unserer Lebensmittel nachhaltig geschieht. Schon alleine aus dem Grund, weil wir nicht so weitermachen können über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wir können die Böden nicht weiter auslaugen und wir können nicht einfach weiter Dünger und Pestizide und Insektizide auf die Äcker schmeißen. Das funktioniert nicht. Die Biodiversität ist einfach schon zu kaputt. Wir müssen etwas ändern. Und einer auch in der Wissenschaft diskutierte Ansatz ist, einfach wesentlich mehr Fördergelder in den biologischen Anbau zu bringen oder in den nachhaltigen Anbau. Auch das muss ich gar nicht so in zwei Gruppen einteilen zwischen Bio und konventionell, sondern es muss einfach nachhaltig sein. Die Böden müssen weiterhin produzieren können. Die Biodiversität muss gegeben sein. Da kann einfach viel, viel mehr geforscht werden, was heute aber nicht der Fall ist. Heute wird einfach gehen mehr Gelder in den konventionellen Anbau. Und das kann man ändern. Und unsere Ergebnisse sind einfach ein klitzekleines Puzzleteil zu dieser großen Geschichte, die ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon herausgefunden haben und auch die Konsequenzen dazu fordern.
Was macht es mit Ihnen als Wissenschaftlerin, die Zahlen nun schwarz auf weiß zu sehen und gleichzeitig die Diskussionen in der Gesellschaft und den Medien zu verfolgen?
Ja, als wir angefangen haben mit unserer Arbeit oder uns generell mit diesem Thema zu beschäftigen, hatten wir eigentlich schon ein Gefühl dafür, dass es vermutlich relativ schlecht aussieht in unserer Region. Aber dann die Ergebnisse doch nochmal so deutlich gespiegelt zu bekommen oder herauszukriegen, war dann schon auch nochmal etwas erhellend und augenöffnend. Es ist auch natürlich ein bisschen deprimierend, wenn man sieht, wie einseitig der Anbau dann doch ist und wie schwammig oder wie unausgeglichen dann teilweise die Diskussion dazu erfolgt, wo man eigentlich doch die Ergebnisse schon lange kennt, die eben die Erzeugung von unseren Lebensmitteln oder die Auswirkungen davon auf unsere Umwelt angehen. Wir haben aber auch gemerkt, wir können in unserer wirklich alltäglichen, praktischen Arbeit den Betrieben, mit denen wir arbeiten, auch nicht so viele Versprechungen machen, was die Produkte aus unserer Region angeht, weil es eben einfach nicht so viel gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann aber auch wieder motivierend, wenn man sieht, okay, es ist an der Stelle bei uns in Hessen auch wirklich noch was zu tun. Wir sind vielleicht auch noch ein bisschen anders aufgestellt als andere Bundesländer und es gibt einfach wirklich auch noch viel Entwicklungs- und Potenzial und auch Forschungspotenzial in dem Bereich. Von daher ist es auf der anderen Seite dann auch wieder für uns als Wissenschaftlerin motivierend, an dem Thema dran zu bleiben.
Ich fand ja besonders interessant die Diskrepanz zwischen dem Fleisch- und Milchkonsum und den konkreten Zahlen, wie viel das Bundesland derzeit selbst produzieren könnte.
Ja, also aus unseren Zahlen sieht man das eigentlich sehr schön, dass wir in Hessen ungefähr dreimal so viele Tiere brauchen würden, wie wir sie aktuell halten. Also wir sind einfach in dem Konsum so weit entfernt von dem, was wir in der Region zum einen produzieren, aber auch produzieren könnten. Zum Beispiel jetzt ganz konkret Fulda, was ja zum Regierungsbezirk Kassel gehört, ist eigentlich von unseren berücksichtigten Regionen die einzige, die sich theoretisch selbst versorgen könnte mit den tierischen Erzeugnissen, die hier hergestellt werden, ist aber natürlich auch eine recht intensiv bewirtschaftete Region, was eben Tierhaltung angeht. Zum Beispiel im Regierungsbezirk Darmstadt ist es dagegen relativ schlecht im Vergleich. Da hätte man im Prinzip nur die 5%ige Versorgung, zum Beispiel an Geflügelfleisch, wenn man dort versuchen würde, sich regional zu ernähren. Also so sind die Unterschiede in Hessen relativ groß, aber im Durchschnitt können wir uns eigentlich in Hessen, was das angeht, nicht selbst ernähren.
5%, das klingt schon sehr wenig. Wenn wir uns nur vorstellen, wir müssten den Menschen sagen, ihr dürft von diesem Lebensmittel nur noch 5% dessen essen, was ihr derzeit zu euch nehmt.
Wir müssen auch wirklich nochmal verdeutlichen, dass es uns nicht darum ging, dass wir uns jetzt regional ernähren. Das wollen wir gar nicht. Der Austausch und der Handel von Gütern ist eine gute Sache. Wir sehen es jetzt auch gerade immer aufgrund der Klimaanpassung. Es gibt Ernteausfälle in einzelnen Regionen. Dann kann es natürlich nicht sein, dass wir sagen, ja, Pech, jetzt hast du halt mal kein Getreide für ein Jahr, nächstes Jahr wird es bestimmt besser. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, aufzuzeigen, was kann die Region potenziell leisten und wie sind die einzelnen Produktgruppen einer gesunden Ernährung bei uns aufgestellt. Im besten Fall berechnet man es eben auch für andere Produktgruppen, um dann zeigen zu können, okay, hier können wir noch nachbessern, hier läuft super, vielleicht müssen wir was ändern oder eben auch nicht. Es geht darum, sich das große Ganze anzuschauen und jetzt nicht irgendwelche Meinungen zu verfestigen oder zu beharren. Es ist eine Diskussionsgrundlage, die wir mitschaffen wollten und fertig.
Welche Rückmeldungen gab es denn aus der Landwirtschaft und darüber hinaus auf Ihre Arbeit?
Da ist ganz wichtig zu sagen, dass unsere Zahlen nicht in Stein gemeißelt sind. Wir mussten verschiedene Variablen einfach annehmen und damit rechnen. Wir mussten im Prinzip, was man eigentlich nicht tun darf, alle Landwirtinnen über einen Kamm scheren. Aber um ein solches Modell zu erstellen und zu berechnen, geht es nicht anders. Sonst wird das einfach eine Aufgabe, die nicht mehr mit den Ergebnissen in Relation steht. Wir konnten aus etwas sehr Komplexem, nämlich dass die Produktion unserer Nahrungsmittel etwas sehr divers ist, etwas Einfaches machen. Wir mussten ein statisches Konstrukt daraus bauen. Und für diese Berechnung mussten wir Annahmen machen, die natürlich nie ganz der Realität entsprechen. Jede Landwirtin und jeder Landwirt hält seine Tiere unterschiedlich, füttert sie mit unterschiedlichem Futter. Es gibt auch unfassbar viele Varianten, wie man es auch machen kann, um einen ordentlichen Output zu bekommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, jeder Boden ist anders und jeder Standort ist anders. Wetter, Klima, Saatgut, das alles spielt eine Rolle und führt natürlich zu unterschiedlich hohen Erträgen beziehungsweise sogar auch mal Ausfällen. Genau, das war unsere Schwierigkeit. Das macht diese ganze Geschichte, diese ganze Berechnung relativ angreifbar, das ist uns klar. Aber uns ging es eben nicht darum, statische Zahlen hervorzubringen, sondern aufzuzeigen, wohin die Reise gehen kann, wenn wir uns alle ändern. Im Prinzip findet dieser Ansatz, den wir jetzt gefahren sind, relativ viel positive Resonanz. Den meisten Menschen ist auch klar, wir haben das auf Hessen bezogen, um einfach mal irgendwo anzufangen. Wir müssten jetzt diese Berechnungen weiterführen für ganz Deutschland und für ganz Europa. Das braucht natürlich Zeit und Ressourcen, aber ein notwendiger Schritt, ob wir das jetzt machen oder andere, ist das auf jeden Fall. Von daher darf man nicht jede Zahl auf die Waagschale legen, sondern muss sich den Kontext anschauen. Und der zeigt relativ klar, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Wir brauchen wieder mehr Anbau von beispielsweise Hülsenfrüchte. Bleiben wir mal bei dem Regierungsbezirk Kassel, wo ja Fulda dazugehört. Da haben wir beispielsweise jetzt auch nur 16% Selbstversorgung für Gemüse und 43% für Kartoffeln. Und das ist ganz interessant, 27% des heutigen Bedarfs an Hülsenfrüchten. Klingt gar nicht so schlecht, aber wir essen so wenige Hülsenfrüchte im Vergleich, dass würden wir uns nach der Planetary Health Diet ernähren, hätten wir nur noch 3% an Selbstversorgung für Hülsenfrüchte. Diese Relationen, finde ich, muss man betrachten und dahin müssen wir gehen. Also die Grundaussage unserer Rechnung ist, Freunde, egal ob ihr aus der Politik kommt, Landwirtin seid oder Konsumentin, so wie wir es gerade machen, geht es nicht weiter. Wollen wir uns nachhaltiger ernähren? Wollen wir unseren Beitrag leisten zum Klima- und zum Umweltschutz? Dann müssen wir alle etwas ändern. Aber zuallererst müssen die Konsumentinnen was ändern. Die Politik muss es unterstützen. Und dann werden auch die Landwirte nachziehen, weil die, so zeigt es die Geschichte, das anbaut, was gefragt ist. Und wenn alle sagen, wir wollen heimische Hülsenfrüchte essen, dann wird es angebaut werden. Aber wir müssen bereit sein, diesen Preis auch zu bezahlen. Und wir müssen auch bereit sein, die Landwirtinnen dabei zu unterstützen, weniger Tiere zu halten. Die letzten Jahrzehnte haben einfach gezeigt, wir wollten immer größere Ställe, wir wollten immer mehr Tiere, wir haben das politisch getragen, Steuergelder sind reingeflossen und jetzt heißt plötzlich, alles falsch, ihr müsst zurück. Okay, ja, ich finde, wir können diese Entscheidung treffen als Gesellschaft, aber dann müssen wir auch das wiederum unterstützen und vor allem dabei bleiben. Es kann nicht sein, dass alle 4 Jahre, wenn die Regierung wechselt, wir wieder einen Wechsel in unserer Ernährungsweise haben. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen und nach diesen Entscheidungen handeln.
Ja, sonst könnten Landwirtinnen und Landwirte ja auch gar nicht planen. Und das sind immerhin Betriebe, die müssen wirtschaften. Haben Sie im Laufe der Arbeit auch Ihr eigenes Konsumverhalten nochmal anders bewertet?
Also ich kann vielleicht für meinen Teil sagen, dass ich gerade, als wir uns mit dem Thema Planetary Health Diet intensiv beschäftigt haben und mit den Flächen, die wir hier in Hessen theoretisch pro Person zur Verfügung hätten, dass ich auch schon nochmal angefangen habe, mein eigenes Einkaufsverhalten noch ein bisschen mehr zu hinterfragen. Das habe ich zwar vorher schon getan, aber nochmal verstärkt. Und die PhD gibt einem wirklich eine gute Richtlinie. Und auch wenn man dann vielleicht mal in einer Woche nicht 100% schafft, sich daran zu halten, weil man dann vielleicht doch gern mal am Sonntag zum Beispiel ein Frühstücksrührei essen möchte, dann weiß man, okay, eigentlich habe ich jetzt mehr gegessen, als theoretisch erlaubt oder erlaubt klingt sehr streng, was theoretisch zugelassen oder innerhalb der planetaren Grenzen möglich wäre.
Es ist ein Richtwert, genau, also dem man sich orientieren kann, ja.
Genau, und dann kann ich eben für mich für die nächste Woche mir vielleicht überlegen, dass ich dann doch mal öfter vegan mich ernähre und eben so dann einfach ein Gleichgewicht hinkriege. Und man darf sich da vielleicht auch nicht geißeln, was dieses Thema angibt. Es ist, wie gesagt, ein Richtwert und eine Richtung, an der man sich orientieren kann.
Sich in Anführungsstrichen richtig zu ernähren, ist eine sehr komplexe Herausforderung. Was ist denn besser? Die heimische Biobutter von den Kühen nebenan oder die Margarine mit Shea und Kokos und Palmöl? Die Antwort darauf gibt es nicht. Die muss man für sich selber finden. Wir zu Hause, ich habe 2 Kinder, also wir sind zu 4, wir ernähren uns auch relativ nach der Planetary Health Diet. Bei uns gibt es einfach beides und ich wechsle beides ab im Falle der Butter. Und rede mit meinen Kindern auch sehr viel darüber, dass man Pflanzen isst und dass man auch tierische Produkte isst und von beidem einfach nicht viel, beziehungsweise je nachdem, was es einfach ist. Wir thematisieren das Thema Zucker und Süßigkeiten generell, wie, glaube ich, jede Familie in diesem Land. Ich versuche nichts zu verbieten, weil verbieten macht einfach keinen Spaß.
Ja.
Das ist ganz wichtig, sondern einfach ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass, was isst man denn eigentlich jeden Tag? Und möchte ich es in mich reinstopfen oder möchte ich es bewusst machen? Und ich glaube, damit kriegt man schon relativ viel hin, kann ganz gute Grundsteine bei den Kindern legen, die natürlich nicht den Rosenkohl im Winter lieben und nach mehr schreien und die auch ganz gerne Birne im Winter essen oder im Frühling. Und ich dann einfach ihnen erkläre, dass sie jetzt nicht wächst, ihnen aber, wenn sie sie unbedingt wollen, auch mal kaufe. Weil, wie gesagt, es geht um Genuss und es geht nicht um Verzicht und es geht vor allem nicht ums Verbieten oder ums Verbot. Und das sollten wir uns auch schon alle immer wieder vor Augen führen.
Marita Böhringer und Anna-Mara Schön, Ihre Arbeit liefert eine Einordnung, die helfen kann, Menschen die Zusammenhänge zu erklären. Ich danke Ihnen beiden für diesen wunderbaren Einblick. Wer jetzt mehr wissen möchte, findet unter dem Podcast wie immer Links mit weiteren Informationen. Danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in die anderen Gesprächsstofffolgen reinhört. Bis zum nächsten Mal.